Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen zu unserer neuen Serie Nehemia, die Kraft einer Vision. Wir schauen uns in den nächsten 5 Wochen miteinander das Leben von Nehemia an. Ich weiß nicht, wie du dir diesen Mann vorstellst. Er war nicht so ein Schönling, wie König David beschrieben wird. Und er war auch nicht irgendwie so ein intellektueller Theologe. Nehemia war ein Bauleiter, so ein richtiges Mannsbild, ein Kerl, der was bewegen konnte, der was voranbringen konnte. Das Spezielle an dem Buch Nehemia ist, dass es nicht ein Buch über ihn ist, sondern ein Buch von ihm. Es ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Der Bericht von Nehemia beginnt in Susa. Susa war der Regierungssitz. Und die Perser, die hatten damals ein Riesenfabel für gewaltige Bauten. Das kann man durchaus mit den Burgen vergleichen, die wir heute noch sehen und auch besuchen können. Der Bericht von Nehemia steigt in einer Zeit ein, in der es ihm richtig gut geht. Nehemia war Mundschenk beim König. Das heißt, er war ein hoher Beamter, er hatte ein gutes Einkommen und er hatte auch einen massiven Einfluss auf den König. Also alles, was man sich eigentlich wünschen kann. Manchmal erzählen mir Leute, dass sie Bücher von hinten reinlesen. Ich habe da nicht so viel Spaß dran. Aber bei dem Buch von Nehemia, da ist das gar nicht so schlecht und wir machen das mal gemeinsam und schauen uns den letzten Satz des Buches an. Erinnere dich meiner, mein Gott, mir zum Besten. Naja, also mir zum Besten, das ist ja schon eine ziemlich kühne Haltung. Klingt jetzt nicht unbedingt bescheiden und fromm, wie man sich das vorstellt. Aber wenn Nehemia sagt, er bittet Gott, dass alles zu seinem Besten dient, dann ist das nicht einfach ein übertriebener Segenswunsch an Gott, sondern es ist vielmehr die Herzenshaltung, die Nehemia sein Leben lang gezeigt hat. Nehemia steht für das Beste geben, für Qualität, für All-In-Gehen im Leben. Die Geschichte von Nehemia beginnt aber viel, viel früher. Gott hatte mit den Israeliten einen Bund geschlossen. Ein Bund, das ist so eine Art Vertrag, wo beide Seiten sich zu etwas verpflichten. Und Gott verpflichtete sich, er sagte dem Volk Israel, hey, ich schenke euch das Land Kanaan. Ein Land, wo es euch richtig gut gehen wird, wo ihr Wohlstand erleben werdet, wo ihr Frieden erleben werdet. Es wird euch richtig rundum gut gehen. Der Teil, den Israel zu erfüllen hatte, sie sollten Gott die Treue halten und ihn allein anbeten. Gott hielt sich an seinen Teil. Er schenkte ihnen wirklich das Land Kanaan und dort erlebten sie Wohlstand. Es ging ihnen mega gut. Sie hatten alles, was man braucht. Wohlstand, Frieden, Erfolg. Ja, Gott hatte alles erfüllt. Nur das Volk Israel nicht. Sie vergaßen Gott. Sie fingen an, Götzen anzubeten aus den verschiedensten Kulturen. So ein bisschen Esoterik, ein bisschen Magie, ein bisschen Astrologie, alles mischte sich, nur von Gott wollten sie nichts mehr wissen. Und sie vergaßen auch unheimlich schnell, was sie mit ihm erlebt hatten. Aber Gott gab sein Volk nicht einfach auf. Er schickte Propheten, die sie daran erinnern sollten, was sie da eigentlich mal versprochen hatten. Aber ihr könnt es euch vielleicht denken, sie verspotteten diese Propheten einfach nur. Sie gingen übelst mit ihnen um. Amos war so einer. Der wurde aus dem Tempel rausgeschmissen. Oder Jeremia, er wurde vertrieben und in ein Loch geschmissen.
Damals in der Gefangenschaft, im Exil in Babylon, Da begann es so ganz langsam, dass die ersten Leute anfingen, sich an Gott wieder zu erinnern. Und das Erste, was ihnen in den Kopf kam, war so die Frage, warum? Warum, Gott, hast du zugelassen, dass wir jetzt hier in der Gefangenschaft sitzen? Warum hast du zugelassen, dass Heiden den Tempel zerstört haben? Warum hast du zugelassen, dass man uns misshandelt hat und weggeführt hat? Und sie haben so in dieser Warum-Frageschleife. Andere erinnerten sich ein Stück weiter zurück. Sie erinnerten sich daran, dass Mose die ganzen Erlebnisse, die sie mit Gott hatten, aufgeschrieben hat. Und die 5 Bücher Mose wurden im Exil in Babylon neu aufgeschrieben und von da an immer weiter überliefert. Sie erinnerten sich auch an die Worte der Propheten. Und die Propheten hatten ja ganz viele Hinweise gegeben auf einen Messias. Und diesen Messias, den stellten sie sich als einen Kriegsherrn vor, als einen Gewaltherrscher, als einen, der kommt und der sie raushauen würde, der sie aus der Gefangenschaft befreien würde. Gleichzeitig sprach Gott aber auch von einem Knecht, einem Friedefürst. Und diese Verwirrung zwischen Gewaltherrscher und Friedefürst, diese Verwirrung hält bis heute noch im Volk Israel an. Irgendwie diesen Zusammenhang in Jesus, diesen Machtherrscher und Friedefürst zu sehen, das hält sie davon ab, bis heute Jesus als Messias zu akzeptieren. Damals saßen sie nun in der Gefangenschaft und sie warteten einfach auf diesen Messias, der vom Himmel kommen würde und sie einfach raushauen würde. Sie saßen da und warteten und taten nichts.
Die Perser hatten damals eine äußerst liberale Religionspolitik. Für sie war das vollkommen in Ordnung. Hier einen Gott, da einen Gott. Konnte ja nicht schaden, wenn man ihn anbetet. Und so erlaubten sie es auch einer Gruppe von den Juden, dass sie zurückgingen nach Jerusalem, um ihren Gott anzubeten. Sie rechneten sich einfach einen Benefit davon aus. Konnte nicht schaden, auch diesen jüdischen Gott anzubeten und von ihm etwas zu erhoffen. Und so machte sich eine kleine Gruppe Freiwilliger auf und ging zurück nach Jerusalem, um dort den Tempel wieder aufzubauen. Sie führten die Gottesdienste wieder ein und es gab Gebet, es gab Worship-Zeiten, aber es gab keine Stadtmauer. Und so wurde dieses wiederaufgebaute Jerusalem immer und immer und immer wieder erstürmt, geplündert, beraubt, niedergebrannt. Der weitaus größere Teil blieb in der Gefangenschaft in Babylon. Sie richteten sich einfach ein mit ihrem Leben, mit dem, was sie hatten. Es war für sie okay, so zu leben, aber es entsprach nicht ihrer Bestimmung. Es ist so wie mit diesem Baum hier. Irgendwie ist es schön, sich das anzugucken und irgendwie ist es auch okay und es ist eine Art Kunstwerk. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das nicht die Bestimmung von einem Baum ist, der in der vollen Pracht und Blüte und Kraft dastehen soll. Und so wie dieser Baum hier, so stand Jerusalem da. Nehemia saß also auf der Burg Susa und bekam Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit den Nachrichten. Vielleicht sitzt du manchmal auch zu Hause auf dem Sofa, Füße auf dem Tisch, Weizenbier in der Hand, Tüte Chips und ja, vor dir flimmert einfach RTL und das Tagesgeschehen. Ganz so ähnlich ging es Nehemia und er bekam folgende Nachrichten.
Die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Nachrichten siehst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es oft so, dass sie mich nicht wirklich touchen. Bisschen Elend hier, Erdbeben da, wieder ein Amoklauf, Terroranschlag. Es ist so viel, was da auf einen einstürmt und irgendwie geht es an mir oft vorbei. Stell dir aber mal vor, das wären jetzt nicht einfach Unbekannte. Das sind nicht Leute, die völlig an dir vorbeigehen, sondern es wäre deine Familie, deine Freunde, deine Geschwister, deine Verwandten, deine Kollegen. Und du müsstest in den Nachrichten mit anschauen, wie sie zerbombt werden. vergewaltigt, ausgeraubt, niedergebrannt. Genauso ging es Nehemia. Er war tief berührt, er war geschockt von den Nachrichten. Und es wird uns beschrieben, wie er reagierte.
Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete.
Nehemia ist tief betroffen. Er ist weder gleichgültig noch einfach irgendwie aktionswütig. Als allererstes weint er. Er lässt seinen Gefühlen freien Raum. Er lässt es zu, dass ihn diese Nachrichten richtig tief berühren. Und dann setzt er sich mit Gott auseinander und er betet.
Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte, erhör doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde.
Nehemia hört auf, Gott für seine Zustände verantwortlich zu machen. Er fragt nicht mehr, Gott, warum lässt du das alles zu und warum geschieht das alles? Sondern er beginnt bei sich selber. Er bekennt seine Schuld und er bekennt die Schuld seiner Familie vor Gott. Und er kehrt um und er trifft einen Entschluss. Er geht zum König und er bringt etwas in Bewegung. Ich finde, das Krasse und das Spezielle an Nehemia ist, dass er nicht wartet, dass er irgendwie vom Himmel eine Berufung bekommt. Er wird tief in seinem Herzen berührt und steht auf und will etwas in Bewegung bringen. Und er hat das Vertrauen, dass Gott an seiner Seite ist. Und ich glaube, ganz oft geht es uns genauso. Ich glaube, oft sitzen wir da und warten auf eine spezielle Berufung. Aber Gott geht es vielleicht viel mehr darum, dass wir es zulassen, dass unser Herz berührt wird. Und dass wir dann einen Entschluss fassen und aufstehen und etwas in Bewegung bringen. Ich habe mich gefragt, was diese ganze Geschichte von Nehemia mit uns heute zu tun hat und wo Gott uns eigentlich heute anspricht mit dieser ganzen Thematik. Und ich glaube, wir heute stehen in einer ganz ähnlichen Gefahr wie die Israeliten damals. Vielleicht hat Gott dich auch persönlich aus so einem Ägypten befreit. Vielleicht hast du ihn kennengelernt, vielleicht hast du eine Art Bund mit ihm geschlossen und du bist unterwegs mit Gott. Aber wenn du ganz ehrlich bist, es geht dir zu gut. Alles passt im Leben, alles läuft, alles ist rund und du fragst dich vielleicht, hey, wozu brauche ich Gott überhaupt? Vielleicht hat Gott genau aus diesem Grund auch zugelassen, dass du in einer Art Exil geführt wurdest. Ich habe das Gefühl, manchmal geht es uns persönlich so, aber auch als Gemeinde. Als Gemeinde sitzt du irgendwo fest und du stehst in einer Situation drin und du fragst dich, hey, wie kann es weitergehen? Und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf diese Situationen zu reagieren. Ist dir Gott auch fremd geworden? Ich glaube, es gibt so eine Gruppe von Menschen, die interessieren sich überhaupt nicht mehr für Gott. Gott ist so weit weg, das ist gar kein Thema. Und wenn überhaupt, dann ist er so eine Möglichkeit von vielen. So ein bisschen Esoterik, so ein bisschen Energiefluss, ein bisschen fernöstliche Religionen, alles Mögliche. Aber Gott, naja, vielleicht denkst du, ey, Gott gibt's schon, aber warum hat er das alles zugelassen? Vielleicht hängst du auch in dieser Warum-Schleife fest und du fragst dich immer noch so, hey, Mann, Gott, wenn du es wirklich mit mir gut meinst, das kann doch irgendwie noch nicht alles gewesen sein. Und du schiebst Gott die ganze Verantwortung zu für deine Situation. Vielleicht ist es aber auch so, dass du festhängst, dass dir eine Vision fehlt im Leben, dass wenn du rumschaust, dann siehst du eigentlich nur Baustellen. Du siehst nur Probleme, die du angehen müsstest. Und vor lauter Baustellen, die du siehst, bist du nicht mehr bereit, das Ganze zu sehen und auch eine Hoffnung zu haben, dass das Ganze irgendwie gut kommen könnte. Als Nehemia nach Jerusalem kam, da hatte er Schutt und Trümmer vor sich. Erst vor kurzer Zeit war wieder so eine Welle der Plünderung über die Stadt gegangen. Und vielleicht geht es dir in deinem Leben genauso. Du schaust dich um und du hast das Gefühl, eigentlich ist es alles nur Baustelle. Und in diesen Momenten des Lebens habe ich das Gefühl, da fragt Gott uns, wie weit vertrauen wir ihm? Wie weit sind wir bereit, ihm zu vertrauen, dass er aus unserer Bewegung, aus unserer Action, die wir machen, wirklich auch was machen kann? Nehemia steht in seinem Leben total für Qualität. Er steht für das Thema, das Beste zu geben. Und Nehemia war bereit, ganz klein anzufangen, aber mitten in den Trümmern das Beste zu geben und darauf zu vertrauen, dass Gott was Geniales daraus machen kann. Wenn du jetzt auf dein Leben schaust und du hast das Gefühl, hey, ich könnte maximal an einem ganz kleinen Punkt beginnen, bist du dann bereit, dein Bestes zu geben? Hast du wirklich das Vertrauen in Gott, dass er sagt, hey, wenn du mit dem Kleinen beginnst, dann bin ich treu, dann stehe ich zu dir und dann werde ich auch das Große verändern. Vision ist etwas, wo wir ein Bild haben von dem großen Ganzen, von dem Fertigen. Aber ich glaube, Vision und die Kraft der Vision beginnt ganz, ganz oft mit dem Kleinen. Mit dem Vertrauen, dass Gott aus dem Kleinen, das wir ihm hinhalten, etwas Großes machen kann. Ich möchte dich einladen, in deinem Leben Schritte zu gehen. Wie wäre es, wenn du an einer ganz kleinen Baustelle beginnst? Und wenn du vielleicht schon Schritte gemacht hast mit Gott und schon erlebt hast, dass etwas passiert und dass Gott vorangeht, wie wäre es, wenn du ihm den nächsten Schritt hinhältst? Wenn du bereit bist, nochmal was kennenzulernen, nochmal was Neues zu entdecken und Gott zutraust, dass er in deinem Leben wirklich etwas bewegen kann. Ich möchte gerne am Ende dieser ersten Predigt unserer Reihe Nehemia für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass es keine Situation auf dieser Welt gibt, die außerhalb deiner Kontrolle wäre. Herr, und es kann sein, dass wir heute jeder für sich oder auch wir als Gemeinde an einem ganz schwierigen Punkt stehen und dass wir vor lauter Baustellen das Große und Ganze nicht mehr sehen können. Aber ich möchte dich bitten, dass du diesen Tag heute gebrauchst und dass du auch die Lebensgeschichte von Nehemia gebrauchst, um in unserem Leben etwas in Gang zu setzen. Vater, ich bete, dass die Nachrichten dieser Welt nicht spurlos an uns vorübergehen. Ich bete, dass du uns das Herz brichst an den Punkten, die dir das Herz brechen. Ich bete, dass du uns gebrauchst und dass du wirklich auch unser Herz rüttelst und schüttelst an den Stellen, wo du uns gebrauchen möchtest. Ich möchte für dich beten, wo du heute in dieser Celebration sitzt. Ich bete, dass Gott dein Herz berührt. Ich bete, dass er etwas in dir in Gang setzt. Ich bete, dass du dich mit deiner Situation nicht einfach abfindest, in der du drin steckst. Ich bete, dass du den Mut bekommst, aufzustehen und Schritte zu gehen. Ich bete dafür, dass du den Mut bekommst, Dinge nicht einfach nur hinzunehmen, wenn sie nicht deiner Bestimmung entsprechen. Und ich möchte dich segnen im Namen Jesu, dass in deinem Leben heute etwas passiert, dass der Heilige Geist etwas in dir in Gang setzt und du ermutigst und wirklich aufgetankt und frisch nach Hause gehen kannst und in deinem Leben etwas in Gang kommt. In Jesu Namen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.